Auf Booking.com buchst du dein Ferienhaus ganz einfach. Wenn du genug hiervon hast...
Leute, hab eine Villa gefunden. Der Preis ist gestiegen.
Bei uns gibt's keine versteckten Gebühren. Booking.com, Booking.yeah.
Gentlemen, this is Jørn Simmons and you are listening to Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club zu einer neuesten Early-Morning-Ausgabe des Independent Circuits. Mein Name ist Drew und ich begrüße heute meinen Gast. Er ist eigentlich kein Gast mehr bei uns, sondern gehört zum regelmäßigen Inventar. Er hat sein Sitochi Sucks-Plakat extra nochmal rausgeholt für diese Aufnahme. Hier ist der Sebastian.
Ja, vielen Dank für die unfassbar gute Einführung und ich freue mich mit dir heute über die Euphoria-Show zu sprechen, die wir ja gestern zusammen gesehen haben. Ich glaube, so nah dran an etwas haben wir noch nie getaped.
Stimmt, ja, das stimmt. Gestern Abend war die Show und genau. Also Samstagabend und morgens früh, sonntags um 10 Uhr gibt's direkt die Review. Wir legen hier direkt los und ja, wir waren bei Euphoria in Dormagen diesmal. Wir haben gewechselt von Chorweiler nach Dormagen. Da muss ich sagen, also wie ist für dich der Unterschied? Du warst ja jetzt auch dann bei allen Shows, also kannst du vielleicht auch nochmal da ein Gesamtfazit ziehen, aber wie sehr hat dir der Wechsel, sag ich mal, gefallen von Dormagen oder von Chorweiler nach Dormagen?
Also insgesamt kann man erstmal sagen, weil du sagst, ich war bei allen drei Shows, wir haben jetzt quasi drei verschiedene Arten von Locations erlebt. Die erste Location mit den Satori-Sälen war sehr gediegen. Die zweite mit dem Jugendzentrum Chorweiler war sehr Indie Do It Yourself, sage ich mal. Und jetzt, die war eigentlich genau dazwischen, das war das Bürgerhaus Horem. Das war so das klassische Bürgerhaus, was viele Leute kennen, vielleicht auch aus kleineren Gemeinden oder so. Wir haben hier sowas auch, wo dann irgendwie dann zum Beispiel auch die Karnevalssitzung oder sowas stattfindet oder solche Veranstaltungen. Und ja, es war quasi genau die Mitte zwischen den Locations zuvor. Und ich muss sagen, ich finde, war eine gute Wrestling-Location, weil man den Ring da gut positionieren konnte, sodass man von überall sehen konnte. Man hatte den sehr coolen Entrance, dass die Leute über die Treppe runterkamen.
Big Steffi-Vibes, das war so geil. Ich habe das so geliebt. Das war jetzt meine Highlights von der Show tatsächlich schon fast.
Und das war auch cool, weil man konnte dann immer hochgucken und dann haben die quasi das erste Mal gegrüßt, die Wrestler, und da konnte man schon reagieren. Und man konnte natürlich dadurch, dass das dann ja auch so einen Vorsprung, so eine Empore hatte, war das natürlich auch ganz gut für die Wrestler, weil die hatten dann da, glaube ich, auch ihre Lockerrooms und so, konnten sich da umziehen. Man konnte dann da auch Banner und sowas aufhängen. Also ich finde, das war räumlich für Wrestling sehr gut geeignet.
Ja, würde ich tatsächlich zustimmen. Das Einzige, was mich ein bisschen... Also nicht gestört wäre jetzt zu viel gesagt, aber was dann ein bisschen doof war, sag ich mal, dadurch, dass die Location halt, also die war größer auf jeden Fall als das in Chorweiler.
Ja.
Dieses Jugendzentrum und es waren, also meiner Wahrnehmung zumindest, weniger Zuschauer da als beim letzten Mal.
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es weniger als in Chorweiler waren. Ich glaube, das kam dir nur weniger vor.
Es kann sein, dass wir, okay, genau, dann ist nämlich das der Punkt, den ich ansprechen wollte. Es kam einem halt weniger vor, dadurch, dass die Location halt größer war.
Weil, du darfst ja nicht vergessen, die Sitzreihen, die waren ja voll.
Die waren voll, das stimmt, ja.
Genau, es waren ja dann halt einfach nicht so viele, die gestanden haben. Aber wir hatten ja so einen Chorweiler um die 60, haben wir ja so geschätzt. Und unter 60 waren das nicht, würde ich sagen. Allein die Sitzreihen, wenn du das mal aufrechnest, ich weiß nicht, wie viele Reihen. Das waren
locker 40 oder sowas wahrscheinlich.
Denke ich auch. Und ich denke, die da Leute, die da gestanden haben, allein schon auf unserer Seite waren das so, also auf der anderen Seite waren noch ein bisschen mehr, also auf unserer Seite waren schon so, ja, 12, 13, 14, dann hast du vielleicht das gleiche nochmal auf der anderen Seite und dann hattest du noch so ein paar einzelne versprengt, die auch dann mehr so im Bereich so von der Theke und so standen. Ja, also da würde ich sagen, da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass da vielleicht sogar ein paar Leute mehr waren. Das war ja so bei 70, 80 oder so waren. Aber es kam halt weniger vor, weil es sich mehr verteilt hat.
Genau, das Venue war halt größer, dadurch kam es halt weniger. Siehst du, ich hätte zum Beispiel gesagt, es wären weniger Zuschauer. Das war halt so ein bisschen dadurch die Größe dann halt. Ja, gut, ich meine, ist jetzt nicht so finde ich jetzt nicht so schlimm. Da tatsächlich ist halt, ich fand es auch eine coole Location, so rein vom Optischen und sowas sogar ein bisschen cooler dann als die in Dormagen halt. nicht in Dormagen, in Chorweiler halt. Auch wie gesagt, das mit der Treppe der Eintritt, das war richtig geil. Schöne Steffi-Vibes, also wenn ihr mich kennt, ich rede, glaube ich, einmal im Monat davon, wenn ich mit Leuten über Catchen in Deutschland rede, dann erwähne ich, dass die Steffi einfach geil war, weil die Entrances über die Treppe ging. Und das ist einfach mein Guilty Pleasure, was Deutschwrestling angeht. Und,
also ich sag mal so, wenn das umsetzbar und finanzierbar oder wie auch immer ist, hätte ich nichts dagegen, wenn sie da jetzt öfters Shows veranstalten.
Nö, tatsächlich nicht. Ich muss auch sagen, es ist, ich hab gedacht, es wäre erst weiter, aber es war, also viel weiter als Chorweiler ist es für mich mit der Bahn auf jeden Fall nicht.
Ja, und der Punkt ist halt auch, das ist direkt am Bahnhof, ne?
Ist direkt am Bahnhof und Dormagen ist dann, wenn auch nicht sehr viel, aber dann doch ein bisschen gesitterter als Chorweiler, sag ich mal. Und in Dormagen habe ich weniger Angst, abends nach Hause zu fahren. Um es also jetzt mal so zu sagen.
Ich fand Dormagen jetzt überhaupt nicht irgendwie, ich fand, das war so eine 0815-Stadt. Also das war...
wie so ein, also die Strecke vom Bahnhof zu der Location, das war wie, als ob du in so einem kleinen Dorf wärst.
Genau, also wir haben hier bei uns Städte so teilweise so mit 30.000 Einwohnern, zum Beispiel so Nachbarstadt Geldern. Das hat mich halt sehr stark daran erinnert, ne?
Genau, sowas halt. Und das finde ich ganz gut. Also, ich sag mal, wenn ich möchte, dass dann nochmal ein Venue backrunnen, dann wäre es, glaube ich, mir dieses am liebsten.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch einfach, also Satori-Säle, die waren schon cool, vor allen Dingen auch mit der Lage am Bahnhof, aber das ist halt vom Finanziellen her schwierig. Und da ist, glaube ich, so ein Bürgerhaus die, ich sag mal, langfristig solidere Variante.
Ja, genau. Aber ja, ich würde sagen, wir springen auch mal in die erstmal in die Show rein. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, man hat auch ein bisschen mehr auf die Production so geachtet. Man hatte diesmal auch ein bisschen Lautsprecher und sowas halt, dass man da ein bisschen, okay, das musst du halt in der größten Halle jetzt auch machen. Also wenn der Sound über einen Lautsprecher, über einen Laptop gelaufen wäre, hättest du ja am anderen Ende der Halle wahrscheinlich nichts mehr verstanden.
Ja, also sie haben sich auf jeden Fall die Kritikpunkte auch nach Code of Conduct zu Herzen genommen.
Ja, und das finde ich gut. Das heißt, man nimmt das ja auch ernst, man arbeitet ja dann auch daran, geht mit mit Feedback gut um.
Und ich finde auch, dass es insgesamt diesmal es ist eigentlich nicht so wirklich schief gelaufen. Also es gab eine Situation, die ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde, dass halt gesagt wurde, hey, wir haben ja nicht mehr so viel Kleingeld, könnt ihr vielleicht mal Kleingeld tauschen? Haben die Leute dann gemacht und dann war gut.
Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist auch überhaupt, das kann man denen auch überhaupt nicht als Negativpunkt oder sowas angreifen, weil das ist immer noch ein, das Ding ist immer noch so ein bisschen so ein Do-it-yourself-Business halt, wo du wirklich darauf angewiesen bist, dass alle mitarbeiten. Ich nehme mal an, ein großer Teil von dem Staff macht das wahrscheinlich sogar umsonst. Die kriegen nicht mal eine Gage dafür und machen das einfach aus Nettigkeit den Promoter hin, oder vielleicht sind es auch Freunde vom Promoter und sowas und kriegen vielleicht ein klein bisschen oder so was, vielleicht ein Zehner oder so was in die Hand gedrückt, ne? Und das Wechselgeld haben die wahrscheinlich auch alle zusammengeschmissen und mitgebracht. Da hat jemand ein paar Scheine mitgebracht oder sowas oder ein bisschen Münzen mitgebracht und es ist dann halt leider ausgegangen. Ja, so what? Also das ist mir scheißegal. Wer das als Negativpunkt irgendwie ankreidet, der hat auch noch nie Indie-Wrestling geguckt oder verstanden. Tut mir leid. Also, weil. Das gehört für mich so ein bisschen auch dazu.
Ja, sehe ich genauso. Es ist halt ein Passion-Projekt von involvierten Leuten. Und das darf man nicht vergessen.
Ich muss auch sagen, also für mich ist das jetzt keine Promotion, wo ich sage, okay, da hängt mein Herz dran. Das hat für mich eine Herzenssache, wie zum Beispiel WXW. Aber ich finde einfach, die haben einen total guten Feel-Good-Vibe einfach. So auch, weißt du, da sind auch keine irgendwie von den Fans, da sind irgendwie keine Assis dabei, die sich daneben benehmen oder sowas, wie das manchmal auch bei so wie Townshows haben, die dann irgendwie zu viel saufen oder sowas so. Die sind alle nett und freundlich. Klar, da wird mal was Dummes gesagt gegen den Heel, das ist aber ja auch vollkommen normal. Und ich finde, das hat einfach eine ganz gute, total gute Wohlfühlatmosphäre einfach. Und du fühlst dich da auch, egal wer du bist, einfach wohl. Und du kannst da einfach hingehen und da zweieinhalb, drei Stunden einfach Spaß haben und dann gehst du halt wieder.
Und das fühlt sich sehr familiär an, das stimmt.
Genau, sehr familiär und das hat einfach einen total guten Vibe, finde ich, womit du halt schon mal irgendwie 60% der anderen Promotions in Deutschland irgendwas voraus hast. Und das ist mir dann auch einfach viel wichtiger, sowas als, keine Ahnung, dass ich da eine Show habe, wo ich sage, boah, ich habe da jetzt 3-5-Sterne-Matches oder so gesehen. Gerade wenn du live zu so einer Show gehst und dir da sowas anguckst.
Ja, zumal ich sagen muss, aber es ist ja sogar so, dass sie sich matchqualitativ gegenüber anderen Ligen in Deutschland nicht verstecken müssen, in meinen
das
Augen.
Kommt noch
also,
das kommt, das
sagen wir mal, alles, was unterhalb von GWF und WXW ist, da sage ich ganz ehrlich, da müssen sie sich mit der Card und mit dem, was sie bislang abgeliefert haben, ich war bei jeder Show, müssen sie sich nicht verstecken.
Absolut. Das stimmt, da würde ich sehr zustimmen. Aber ja, ich würde sagen, wir springen jetzt mal wirklich in die Show rein. Der Opener war dann ein Frauenmatch, ein reines Frauenmatch, wovon wir an diesem Abend 3 Stück an der Zahl hatten. Sprich, wir hatten 6 Matches und die Hälfte davon waren Frauenmatches. Das ist eine sehr gute Quote, das finde ich auch sehr schön. Sie haben es ja auch selber gesagt, dass Frauenwrestling bei denen so ein bisschen halt groß geschrieben ist, dass sie da sehr viel Wert bringen, dass das so ein bisschen auch denen ihr Steckenpferd ist. Und das finde ich gut, dass es da, während es halt gleichzeitig andere Promotions gibt, denen das nicht mehr so wichtig ist, dass man da halt doch sagt, okay, uns ist das wichtig, wir legen da halt viel Wert drauf. Ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt für mich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also ich springe dann jetzt auch schon mal kurz ins Match rein.
Yes.
Ich finde es auch gut, dass man jemandem wie Jay Nero dann zum Beispiel auch eine Chance gibt, die ja noch nicht so lange wrestelt. Und Gaia Glass ist ja jetzt viel auch in Deutschland unterwegs. Ich fand sogar, das war, da mache ich jetzt ganz große Anführungszeichen, vielleicht eins der unauffälligeren Matches an dem Abend, vielleicht sogar das Anführungszeichen unauffälligste. Aber wenn das die Messlatte ist, sage ich auch ja, also das war halt völlig okay. Gaia Glass kann sich dann hier auch den Sieg sichern gegen Jay Nero, halt auch zu Heelish. Und das war nicht übermäßig lang und gerade zum Reinkommen fand ich das absolut in Ordnung. Man hat bei Jay Nero schon gesehen, dass sie trotz ihrer sehr kurzen Zeit, die sie erst im Wrestling ist, ich glaube, ein bisschen über ein halbes Jahr jetzt.
Das merkst du gar nicht.
Aktiv wrestelt. Ja, sie hat ja letztes, liebe Grüße an den Volker an der Stelle bei Just Bring It. Da hat sie, glaube ich, erzählt, dass sie im August letzten Jahres ihr Debüt gefeiert hat. Und
die war ja im Dezember schon das erste Mal bei der WXW, ne? Also in 2 in der Pre-Show, aber das heißt 3 Monate halt im Dings und.
Du, sie war sogar davor, die war im Dezember, war sie das erste Mal in Oberhausen. Sie war, glaube ich, das erste Mal bei der WXW schon im Oktober oder so.
Mit 2 Monaten drin und das alles, das ist beeindruckend.
Die war da schon in der Academy und ich glaube, die war bei dieser Magdeburg-Show, das war so diese letzte, oder ich glaube, die letzte Show, die quasi Access All Artists noch für WXW gemacht hat, da war die schon mit dabei, meine ich.
Was? Ja, das ist also du merkst es auch rein von dem der Art und Weise, wie sie wrestelt, wie sie sich bewegt und sowas. Du merkst es null, dass die erst ein halbes Jahr catcht.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach, weil, also sie kommt ja genauso wie der Emil Völler, den wir gleich im nächsten Match haben, so auch aus dem Umfeld der Academy da von Axel Tischer, hier THW und so, diese Promotion da in Sachsen. Und ich glaube einfach, dass Axel sehr schnell sehr viel in ihr gesehen hat und man sieht auch warum.
Absolut. Absolut.
Deswegen, und, ja.
Genau, aber sie stand im ersten Match und sie stand gegen die Erdgöttin aus Glas, nämlich Gaia Glass. Sie kommt ja aus Israel, aber ich glaube, sie lebt auch mittlerweile in Deutschland. Also die ist ja, glaube ich, die war vor einem Jahr oder sowas, war die schon mal in der Academy, meine ich?
Ja, die tritt auch hier in Holland auf und so, also die muss hier irgendwo based sein.
Based sein, ja, okay, das ist. In der heutigen Zeit ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn du nicht in Israel wohnst.
Ja, also in mehrerlei Hinsicht. Also natürlich aus solchen Überlegungen heraus, aber natürlich auch einfach vom Wrestlerischen her, weil sie halt einfach hier auch viel mehr Möglichkeiten hat.
Ja. Also ich kenne eine Promotion in Israel, das ist diese, heißt die nicht auch Impact? Impact Pro Wrestling oder irgendwie sowas?
Wo Martina mal Main Event war, oder?
Ja, genau. Die machen aber, glaube ich, so 1-3 Mal im Jahr oder so nur Shows. Auch so Super Shows, sag ich mal, wo die dann auch so ein paar größere Namen und sowas holen. Aber never mind. Genau, also der Opener war dann eben Gaia Glass gegen Jay Nero. War auch ein netter Opener, wie ich fand. So ein kleines, schönes Hin und Her. Und Gaia Glass konnte dann mit dem, wo sie ein bisschen zwar von den Seilen gerutscht ist, aber dann halt mit so einem Einroller, wo sie die Beine dann auf dem Seil hat, konnte sie dann halt den Sieg einfahren gegen Jay Nero. Das fand ich ganz fein und auch zum als Opener soweit fand ich das eigentlich mehr als gescheit. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Sebastian?
Ja, habe ich ja gerade schon angerissen, auch wenn es vielleicht eins der vielleicht das unauffälligste Match des Abends war, aber es war in der Länge absolut okay und finde ich, war da auch gut platziert. Und insofern, ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen.
Definitiv. Und wenn du halt drei Women's Matches hast, dann kannst du halt auch mal das eine in den Opener packen. Das finde ich dann okay.
Generell, der war ja bei der letzten Show auch so tatsächlich.
Ja. Da war es Ava Everett, glaube ich, ne?
Ja, nee, aber bei der letzten Show war Gaia Glass gegen Luna Marni im Opener.
Stimmt, das war, stimmt. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Das waren jetzt auch wieder ein paar Frauen bei der letzten Show, die bei dieser Show nicht aufgetreten haben. Das heißt, du hast eigentlich ein sehr gutes, festes Women's Roster, was du auch halt rotieren kannst. Also selbst mit den drei Matches, die du jetzt halt hast bei der Women's Show, wenn du die sechs Frauen wieder booken würdest für die nächste Show und das einfach die Gegner einfach rotieren würdest, hättest du für die nächsten zwei oder drei Shows wieder komplett neue Ansetzungen. Nur mit den Leuten, die da sind. Und du hast dann noch Leute, die du bei den letzten paar Mal auch dabei hast, die du sie wieder benutzen kannst. Das ist schon ziemlich cool.
Auf jeden Fall, du hattest ja auch bei den ersten Shows schon auch noch zusätzlich Leute aus England, so Alexis Falcon, Lana Austin und so, Chantal Jordan, Rio. Da hat man sich jetzt schon gut was aufgebaut.
Ja, noch eine Sache zum Opener, die ich sehr cool fand. Was ich auch nicht auf meiner 2024 Bingo-Card habe, dass wir die eine kleine Show in Dormark Referee sehen. Nämlich der Referee in diesem Match war einfach Lee Kan Lee.
Und vor allen Dingen, wir standen ja vor der Halle und ich sag so zu dir, Junge, ich glaube, da ist gerade Lee Kan Lee gelaufen. Habe ich jetzt Halluzination? Und du guckst nur und sagst so, ey, ich glaube, das ist sie. Und dann geht die Show los und dann so, ja, und bei den Referees haben wir heute ganz besondere internationale Unterstützung, Lee Kan Lee. Und ich so, okay, ich bin doch nicht paranoid.
Ja, geil. Also es war schon sehr cool. Ich nehme an, weil nächstes Wochenende ist ja das Karat, dass die wahrscheinlich deswegen schon hier ist.
Die wird schon angereist sein, denke ich auch.
Genau. Finde ich aber auch irgendwie cool, dass man die dann immer für die Festivals wochen. Na gut, es sind halt Leute wie Masato Tanaka und sowas, die aus Japan kommen und noch ein paar andere Japaner da. Wahrscheinlich ist sie mit denen gereist, aber so, dass man sie dann trotzdem immer noch holt, finde ich
die
cool.
Hauptsache Schulter Schulter halt nicht mehr bucken. Die hat auch sehr tiefe Beziehungen zur WXW. Die ist ja inzwischen, glaube ich, bei All Japan und die war ja früher mal bei Big Japan und aus der Big Japan-Zeit, da war die ja schon Anfang der 2010er hier und ja. Man hat auch immer das Gefühl, das gefällt hier alles sehr, sehr gut. Insofern schön, dass man das so pflegt.
Ja, ich finde die auch toll. Also ne, die ist wirklich super.
Super Referee.
Ja, auch so ein toller, sehr netter Mensch, finde ich, ist die einfach so.
Ja.
Aber ja, das war dann unser Opener. Es ging dann weiter mit einem Fatal-4-Way-Match. Und zwar Daniel Akidele vom VCC gegen Valiant Cage, Emil Völler und Gridlock. Ja, Sebastian, erzähl doch mal gerne deine Gedanken zum Match und erzähl uns doch gerne für alle, die diese Menschen nicht kannten. Ich kannte auch fast alle aus diesem Match tatsächlich nicht. Erzähl uns doch gerne mal ein, zwei Worte über die Teilnehmer dieses Matches.
Sehr, also gerne. Also Daniel Akindele, den haben wir jetzt auch schon öfters bei Euphoria gesehen. Den kennen vielleicht manche auch noch als Daniel Sparks aus der WXW Academy. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Tritt auch bei PWH auf. Kommt aus Belgien. Ich glaube, Gridlock kommt auch aus Belgien. Gridlock, sehr interessant. Du hast ja gesagt, er sieht ein bisschen aus wie Darth Maul von Star Wars.
Ja, von dem
sehr interessanter Look. Valiant Cage kommt, glaube ich, auch aus der Ecke. Und Emil Völler ist auch aus dem Bereich, wo auch Jay Nero herkommt. Die beiden haben auch zusammen ein Tech-Team. Also auch im Umfeld von Axel. Und Daniel Akindele und Valon Cage sind im VCC. Und dem Heel-Stable, hier Flamse Catch Coalition, oder Flamse Catch Coalition, wie immer man das Niederländisch oder Englisch ausspricht. Und da sind halt Akindele und Cage auch drin. VTC ist das große Heel-Stable bei Euphoria, da sehen wir ja auch gleich nochmal einen Beweis zu. Ja, und am Ende des Matches hat Daniel Akindele gewonnen. War auch ein relativ gutes, also war recht dynamisches Match, wo immer was passiert ist. Auch von der Vorwärtsdynamik her ganz cool, jeder hat so seine Rolle gehabt. Und nach dem Match hatte dann der VCC ein Mitglied weniger, Mitglied mehr, weil Gridlock auch dann zum VCC geturnt ist.
Korrekt.
Und ja.
Gab es ja quasi also während dem Match so ein bisschen so, ich sag mal so ein bisschen Show-Off zwischen Akindele und Gridlock, so wer kann seinen Gegner besser bodyslammen oder besser auf die Matte halt hämmern.
Wobei ich mir gerade unsicher bin, war Long Cage, glaube ich, auch im VCC? Also Daniel Akadé ist auf jeden Fall im VCC. War Long Cage auch im VCC?
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wenn ja,
ich dann... Ich bin mir auch nicht sicher, aber Akadé da auf jeden Fall und Gridlock war danach auf jeden Fall auch beim VCC.
Genau,
Weil Cage ja eigentlich auch in dem Match, ich glaube tatsächlich, Cage ist nicht drin, weil Cage war in dem Match ja, glaube ich, auch nicht so heelisch.
Nee, also ja, ich habe gerade mal auf Cage-Match nachgeguckt, da steht er auf jeden Fall nicht drin.
Okay, dann da kommt man, also Akindele ist halt im VCC und nach dem Match war es Gridlock dann auch, so war es.
Genau.
Weil man kann generell sagen, Völler vor allen Dingen, das war so der Face-Favorite der Leute und Valor und Cage waren halt mehr die Faces, Gridlock und Akindele waren halt mehr die Heels.
Ja, genau. Es war dann ja auch quasi so, das hat dann irgendwie bei mir zumindest für ein bisschen Verwirrung gesorgt, dass halt Akindele den Pin geholt hat und Gridlock hat quasi den vierten Mann daran gehindert, den Pin vollzuholen. Also hat er quasi ja auch sich selbst das Match gekostet.
Ja.
Aber dann aufgrund des Aftermaps, dass er dann halt dem VCC gejoint hat, macht es natürlich dann Sinn. Ja. Und ich fand es auch einen spaßigen kleinen Four-Way und was ich vor allem ganz cool fand, ist, es war nicht dieses typische Four-Way halt so nach dem Motto, okay. Also es war schon so, dass zwei halt im Ring waren, aber es war dann nicht so, dass die zwei, die dann draußen waren, halt, wir bleiben jetzt dann irgendwo in einer Ecke am Apron oder sowas, bleiben wir angelehnt und warten auf unseren Spot, sondern dann haben die sich wenigstens so draußen auch so ein bisschen halt,
ja,
halt geprügelt und sowas halt da so ein bisschen weitergemacht und nicht so, oh, wir warten jetzt mal hier und dann, ah, da ist der Spot jetzt, der jetzt gleich kommt, der unser Zeichen ist, einer von uns muss jetzt wieder rein oder so, und dann wird wieder gewechselt halt. Dass da die halt wenigstens trotzdem so ein bisschen was zu tun gehabt haben und nicht dann nur auf ihren Einsatz warten. Das ist mir positiv tatsächlich aufgefallen.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt außer Akindele, glaube ich, alle zum ersten Mal gesehen. Ich finde, die machen alle einen ganz gescheiten Eindruck. Auch Gridlock, der halt so ein bisschen so mit Maske ein bisschen so aussieht wie Darth Maul. Das wirkt jetzt nicht so lächerlich oder sowas, sage ich mal, so dass das wie so billig Cosplay, sondern das hat sich dann irgendwie dann trotzdem halt so in seinen Stil und in den Matchfluss so eingeführt, so ohne dass es halt so sage, so, ja gut, muss es jetzt sein, der läuft da mit so einer Maske rum, so, sieht halt irgendwie wie so ein Rip-Off auf, das hatte ich halt gar nicht. Und ja, von daher war das ein spaßiges kleines Ding und den VCC sollten wir dann später ja nochmal sehen.
Genau.
Dann war auch schon fast Halbzeit, denn es gab schon das dritte Match. Ein Titelmatch um den GWF Women's Title. Ein No-DQ Iron Man Match. Mit 20 Minuten allerdings. Zwischen Jessie J, der Championess. Und sie verteidigte gegen Nightshade. Das hat sich ja angebahnt quasi seit der letzten Show, weil da gab es ja auch das Match zwischen den beiden. Das Singles-Match, das gewöhnliche, wo Nightshade dann ja gewonnen hat. Wenn ich mich nicht irre, sogar mit Hilfe von Markus Weiß.
Also, die Shows können ja nicht zu Ende gehen, bevor Markus Weiß nicht kassiert hat. Und das war ja...
Das ist richtig. Traditionen müssen ja gewahrt werden.
Richtig.
Und, aber ja, ich fand, das war ein wirklich gutes Match. Für mich sogar, würde ich sagen, das Match of the Night.
Gehe ich mit.
Auch, also nur 20 Minuten finde ich halt auch okay. Es ist halt dann halt keine halbe Stunde Catch, sondern nur 10 Minuten weniger finde ich dann auch fein. Es hatte eine gute Dynamik mit den Falls. Ich glaube, den ersten hat Jessie J geholt mit einem Schoolboy bzw. Schoolgirl-Pin. Dann ja, konnte halt Nightshade nachlegen. Und ja, Jessie J nochmal den Ausgleich. Und es ist alles, aber es war ein cooles Ding. So die No-DQ-Stipulation kam dann erst so in der zweiten Hälfte ein bisschen raus. Haben sie auch einen sehr coolen Spot, also wo sie so eine Kiste geholt haben mit Duplo-Steinen, also quasi das Äquivalent zum Lego aus dem US-Indie-Wrestling. Fand ich sehr cool, weil das siehst du auch nicht so oft und live sowieso dann nicht.
Ich hab's live tatsächlich noch nie gesehen vorher.
Ich auch nicht. Und das war ganz nice, haben sie sich wahrscheinlich aus der Kindertagesstätte da geliehen, die daneben an war.
Ja.
Und aber fand ich sehr cool, das hat sich auch gut da eingefügt und ich meine, wie schmerzhaft das ist, darüber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, jeder von uns ist als Kind schon mal in Lego getreten. Und das waren ja sogar noch die dicken Klötze dann. Und war aber cool gemacht, auch dann mit einer schönen, ich glaube, es war ein Powerbomb oder ein Spinebuster von Nightshade drauf.
Mhm.
Lustiger Spot auch, da hat sich Nightshade den Krückstock von Opa Gerd geschnappt und hat damit ein paar Mal zugelangt.
Opa Gerd, bester Mann.
bester Mann auf jeden Fall. Und am Ende gab es dann das Finish dann halt so knapp 30 Sekunden oder 20 Sekunden vorm Ablaufen des Zeitlimits. Das war eh sehr cool, dass die haben bei der ganzen Show hatten sie bei den Matches, lief die Matchzeit auf dem Tron hinten.
Ja.
Das fand ich ein sehr nettes Asset und ja, gab es dann quasi das Finish mit dem, nachdem Jesse J mit dem Kendo-Stick zugeschlagen hat. Und dann gab es halt das Finish und sie verteidigt den GWF Women's Title. Wie gesagt, ich fand es ein echt gutes Match. Hat echt Spaß gemacht und auch ein paar schöne Spots. Wie gesagt, sowas einzigartig mit dem Lego und sowas. Das war ganz cool. Aber wie siehst du das denn, Sebastian?
Ja, ich kann mich da eigentlich im Großen und Ganzen total anschließen. Ich fand halt, das war wirklich mal ein Match, wo man auch gesehen hat, wie hart auch Frauenmatches sein können. Und das meine ich im absoluten positiven Sinne. Weil die beiden, die Aktionen hatten richtig Impact. Also ich muss gerade sagen, bei Nightshade, ich finde es super, dass Euphoria die jetzt auch so ein bisschen nach Deutschland gebracht hat, weil ich finde, die ist so als Powerhouse-Woman echt gut. Das hat richtig Umf, das hat richtig, ja, richtig Impact, was sie macht. Auch die Cannonboards und die Power-Slams und alles. Das sieht wirklich auch aus, als wenn es weh tut. Und Jessie J kommt ja eh sehr über die Intensität und auch über so, dass sie auch in die Hardcore und teilweise sogar Deathmatch-Ecke geht. Und ja, aber wie du sagst, auch mit dem Lego und so, da waren halt auch Spots dabei, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht der 0815-Kram.
Ja, genau.
Und deswegen, ja, das war für mich definitiv auch das Match of the Night. Und ja, ich würde sagen, das war in der jüngeren Vergangenheit eins der besseren Frauenmatches, was ich so auf deutschem Boden gesehen habe live.
Ja, würd ich definitiv agreeen.
Er hat auch zum Beispiel das von Devlin gegen Rio bei der ersten Show bei Asteria wirklich gut gefallen, aber das haben sie hier wirklich geschafft und das ist auch was, das können wir jetzt schon mal sagen, wir haben ja gleich noch ein Frauenmatch. Das ist auch cool, dass Euphoria das auch so ein bisschen als sein unique selling point hat in Deutschland, dass sie halt Frauen wie Nightshade und später Casey Owens, Mana Grace und so, also gerade die Leute von der Insel, die Leute aus EVE-Umfeld, dass sie die hier hinbringen, das ist schon super.
Ja, find ich auch sehr gut, dass man halt damit so ein bisschen macht. Du hast Nightshade schon gerade angefangen, ich finde die auch wirklich gut. Du merkst halt auch, dass die zum Beispiel in Japan und sowas halt schon war.
Ja.
Und sie ist für mich auch so ein bisschen, da haben wir, glaube ich, auch gestern drüber gesprochen, oder du hast, glaube ich, gesagt, sie ist so ein bisschen auch irgendwie der Ersatz, was halt Viper früher war, beziehungsweise Piper Niven, die ja mittlerweile schon relativ lange bei der WWE ist.
Ja.
Dass sie da
auch, so ein bisschen... Ich sehe auch, weil du gerade Japan erwähnt hast, ich sehe auch einiges so ein bisschen von You in ihr.
Ja, tatsächlich.
Das, da ist das auch, also die ja auch schon mal bei der WXW war und so, die ich auch echt gut finde, die auch öfters schon mal in England war, also... Ja, da sind wirklich sehr, die ist auch, glaube ich, noch ziemlich jung. Ich glaube auch Anfang, Mitte 20, also da kann auch noch sehr viel kommen.
Ja, definitiv. Und dann ist schon cool, dass man so Leute dann halt regelmäßig bookt. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ein boldes Statement oder sowas, aber dafür musst du natürlich auch ein bisschen mehr dann halt Sachen machen oder sowas, aber wenn Euphoria sagt, sie führen irgendwann mal einen Titel ein, dann kann ich mir vorstellen, dass der erste Titel ist, den sie einführen, ein Women's Title sein wird.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Also, das ist natürlich, man soll jetzt auch nichts überstürzen und sowas halt, ne? Man muss ja dann erstmal gucken, dass der Rest kommt und so ein Gürtel ist ja dann auch teuer, um anzuschaffen. Also, man soll es jetzt auch nicht dann irgendwie nur halt machen, damit man es halt macht.
Aber ich finde es auch gut, wenn man das Ganze, wenn man erstmal die Promotion und die Division sich entwickeln lässt und nicht so dieses Aufkrampf.
Genau, ganz, ganz, ganz genau. Was ich mir vorstellen könnte, ist, das hatten sie auch bei der an dem Debütwochenende schon, aber dass sie das vielleicht nochmal machen, dass sie irgendwann nochmal eine reine Frauenshow oder sowas machen, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das denke ich ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Also ob dann halt wirklich nur als reine Veranstaltung oder halt dann als Double Show, das ist dann mir relativ egal, aber ich fände beides tatsächlich ziemlich cool. Und ja, halten wir fest, war ein gutes Match. Match of the Night für uns beide. Das hat Spaß. Und es hatte ja sogar halt einen Story-Aspekt. Die sind ja bei der letzten Show, wie gesagt, schon aufeinander geprallt. Und da hat ja Nightshade sogar gewonnen. Etwas unclean. Und deswegen hat man das gut aufgebaut. Und da finde ich es auch cool, dass es dann irgendwie so diese Bereitschaft von der GWF geht, die dann halt sagen, ja klar, könnt ihr unser Titel halt verteidigen. Ist schon ganz nett halt.
Finde ich auch. Haben sie ja bei Devlin auch schon gemacht, also da scheint ja eine gute Verbindung zu sein.
Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Zumal ich glaube auch Jesse J in der letzten Zeit nicht so oft bei der GWF war, dann ist halt gut, dass der Titel halt dann auch so ein bisschen außerhalb verteidigt wird.
Ja.
Wunderbar. Dann kommen wir auch schon zum drittletzten Match, einem Six-Man-Tag-Team-Match. Das muss man ja auch mal sagen. Man hatte einen guten Misch hier aus verschiedenen Sachen. Man hatte ein Four-Way, man hatte ein Iron-Man-Match, man hatte ein Six-Man. Also da ist auch gut so für jeden ein bisschen was dabei.
Das stimmt.
Und es traf das Team Rohe Gewalt. Also Randall Mann und Lucifer Lowen zusammen mit Cody Kidman, der ja eine Hälfte der Draufgänger ist.
Genau.
Und sie trafen auf die VCC-Vertreter aus Noah Akua. Wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche, weil sie vielleicht französisch oder so ausgesprochen sind, ich bitte das zu verzeihen, ich kann leider überhaupt kein Französisch. Es ist Noah Akua, Leo Leroy und Jonas Decro, was auch immer.
Ich glaube Decro tatsächlich, ja.
Decro, okay. Wie gesagt, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt, man bitte es mir zu verzeihen. Aber das war ein Match, das war ein bisschen, ich sag mal, durcheinander, aber im positiven Sinne gemeint. Es war halt chaotisch, aber ich sag mal so, wenn ich halt ein Team habe, was Rohe Gewalt hat, das heißt, und ein Dude ist dabei, dessen anderes Team die Draufgänger sind, dann erwarte ich auch irgendwie nichts anderes, oder? Also.
Ja, man muss auch sagen, du hast da halt auch Leute wie Randall Mann, der hat eine absolut positiv chaotische Energie, wenn er schon in den Ring kommt.
Absolut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Randleman auch bei Dockers immer sehr. Das ist einfach ein Typ, der kann die Leute so mitnehmen und der hat einfach so ein. Der hat so was Cooles und was so relatable an sich irgendwie. Also ich finde, an alle Wrestling Promotions Deutschland, den könnte er auch mal gern mehr booken.
Ja. Das wäre auch so jemand, ich glaube, der würde gut in so eine WXW Academy Show oder so passen.
Super. Ich glaube, da würden auch die Leute danach sagen, boah, der ist aber cool.
Ja, also ich glaube auch, dass die Leute drauf abgehen würden, dass das denen gefallen würde. Und er wohnt ja, er kommt ja auch da aus dem Ruhrgebiet. Also es ist ja nicht so, als ob der jetzt irgendwie dann eine weitere Anreise...
Ich glaube, Randleman kommt tatsächlich irgendwo aus Norddeutschland. Der kommt ja auch eigentlich, der tritt ja auch bei Suplex-Schmiede und so auf. Ich glaube da aus dem... Aber er ist oft hier. Er ist ja auch oft bei den Dockers und so. Insofern kann ich mir vorstellen, wenn er dann sowieso zum Beispiel in den Dockers oder so ist, da könnte man bestimmt irgendwelche, ich sag jetzt mal, Verbindungen aufbauen, dass man dann auch mal Sachen zusammenlegt oder so. Das ist bestimmt
drin. Ja, okay, das sollte ja dann an und für sich nicht das Problem
sein. Er hat sehr gute Beziehungen hierhin, einfach auch durch die Dockers und die ganzen Leute, die er kennt. Also er wird ja auch in NRW viele Kontakte haben, das auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Das ist schade, weil ich finde schon, also von den Leuten, also abseits von den beiden großen Ligen in Deutschland, also GWF und WXW, ist Randall Mann schon so mit einer der besten Leute, die da so rumlaufen in diesen kleineren Ligen, meiner Meinung nach.
Ja, also gerade so bei Dockers fällt es halt auch immer auf, dass er da mit Leuten wie Phil Black und Aaron und Ray Murphy und so dann schon immer, oder bei den Frauen noch, weil der Centi oder Normani oder so schon zu den Besten gehört.
Finde ich auch. Was sagst du denn zum Match?
Ja, eigentlich, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Was ich hier halt ganz cool fand, war, dass sie hier die Zuschauer echt gut reingenommen haben. Gerade Randleman und Lucifer Lohan, die dann auch so sich zu den Zuschauern gestellt haben, um dann die Kills, die quasi noch oben standen, auszubuhen und so. Das war schon sehr geil von der Publikumsinteraktion her. Es war halt so, man erzählt die Geschichte mit dem VCC weiter, der hier auch wieder gewinnt. Man muss sagen, sie sind tatsächlich eins der besseren Heel-Stables, dem ich so in den letzten Jahren begegnet bin, weil... Ja,
vor allem dieses Konzept, was sie halt haben, dieses, wir sind ein großes Heel-Stable mit vielen Mitgliedern und machen halt so viel so mit Eingriffen oder Attackierung, aber bei ihnen funktioniert das irgendwie so organisch.
Genau, also es ist nicht so, dass es die Matches irgendwie krass runterziehen. Und was ich vor allen Dingen an denen auch gut finde, im Gegensatz zu anderen hier Stables, labern die nicht nur, die machen auch. Ja, also die lassen ihren Worten Taten folgen. Die kannst du ernst nehmen. Das sind nicht so welche, wo du sagst, ja, habt ihr mir jetzt schon 5-mal erzählt und dann verliert er doch wieder.
Ja, richtig. Genau, es ist nicht so auf dem Level Big Man Stable halt wie das House of Torture oder der Bullet Club oder sowas halt, ne? Also, thank Gott dafür.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das ist... Das ist schon eine coole Sache und gerade so in dem Stable kommen die Leute auch, glaube ich, bei Leuten, die sie vorher nicht gesehen haben, auch besser over, als wenn sie jetzt alleine wären. Deswegen, ich glaube, das ist für alle Beteiligten eine gute Sache.
Ja, ganz, ganz cool. Und es ist halt dann auch so ein bisschen so ein roter Faden, der sich durch die Euphoria-Shows zieht, weil sie halt so diese dominante Kraft oder dieses Heel-Stable halt sind in dieser Gruppierung. Und das passt so. Und dann, man freut sich dann, wenn es irgendwann diesen Payoff gibt, dass sie dann halt irgendwie dann auf die Fresse kriegen oder sowas. Oder dann die sind, die dann halt irgendwann dann halt vermöbelt oder vertrieben werden und sowas. Und das passt dann ganz gut, glaube ich.
Ja,
ja. Und am Ende haben sie dann halt gewonnen. Auch wieder mit ein bisschen Eingriff. Ich glaube, es gab auch einen Eingriff von Daniel Akindele.
Ja, genau.
Und dann hat der VCC gewonnen und war am Ende dann groß United.
Gridlock war, glaube ich, auch am Ring.
Genau, das stimmt, neue Mitglied. Der kam auch kurz. Und ja, hat gepasst. Ich finde die auch echt cool, so vom Stable her sind dann halt natürlich da so in der Frankreich, Belgien oder also sag mal in dem französischsprachigen europäischen Raum dann halt da viel aktiv. Ich glaube sogar auch ein bisschen bei Bodysoy habe ich jetzt eben bei Akindele zumindest gesehen.
Ja, genau. Ich glaube sogar relativ regelmäßig.
Ja, oder beziehungsweise sie heißen ja jetzt Banger Zone und das ist ja auch ganz gut, ja. Weil das ist ja schon so die größte Liga da in diesem Raum da halt.
Ja, das ist ja auch, also ich würde sagen, im Wrestling ist so Niederlande, Belgien, Frankreich, alles so irgendwie so eine Szene, weil da ja auch vieles in Nordfrankreich ist, also Banger Zone zum Beispiel, die sind ja auch mal in Belgien, mal in Frankreich, APC ist auch eher im Norden und deswegen ist das auch, also ich glaube, die größeren Wrestling-Promotions, die sind jetzt nicht unbedingt in Frankreich, in Cannes oder in Nizza, sondern die sind halt auch eher in der Nähe dann von Belgien, insofern ist das auch alles so gefühlt eine Szene.
Ja, und die sind ja auch mittlerweile wieder am Kommen. Also APC hat ja auch große Shows, die habe ich auch letztens da halt Mustafa Ali gegen Engle Block gebuckt.
Habe ich gesehen, war ein gutes Match. Show kann man sich komplett für umsonst auf deren YouTube-Channel angucken. Und Show insgesamt war auch jetzt nicht überragend, aber war eine mehr als anständige, war jetzt nichts dabei, wo ich sage, war irgendwie schlecht, also war schon eine ganz gute Show.
Das ist gut. Und Bangerzone kannst du ja, glaube ich, auf Fight Plus gucken? Fragezeichen.
Ja, ich glaube auf WXW Now doch auch, oder?
Ach stimmt, ja, auf WXW Now. Da weiß ich aber nicht, wie aktuell die Shows da hochgeladen werden. Oder ob die da halt verzögert.
Das kannst du bei Fight aber auch, oder beziehungsweise bei Thriller. Bei Thriller Plus kannst du das auch sagen, weil da dauert das auch schon mal ein bisschen. Also die haben zum Beispiel letztens noch die letzte Show hochgeladen, ich glaube aus November, als die noch Bodysoy hießen. Okay. Also das kann da auch schon mal ein bisschen dauern, aber die habe ich übrigens geguckt und die fand ich auch mehr als anständig, das war auch ganz cool, also ja, kann man immer mal reingucken.
Ja, sehr nice. So, dann gab es auch schon den Co-Main-Event und hat die Women's Match Trifecta bei dieser Show abgerundet. Und zwar mit zwei Damen aus Nordirland. Nämlich zum einen Casey Owens und Myla Grace. Das Match fand ich auch ganz gut eigentlich. Für mich sogar das zweitbeste von den drei Women's Matches dann.
Und ich würde fast so weit sagen, gehen und sagen, vielleicht war es sogar das zweitbeste Match overall. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Also es gibt ein anderes Match, wo ich sagen muss, ja, das ist vielleicht noch eher das zweitbeste Match, aber das hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ja, sage ich mal.
Also ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den du sagst, dass man könnte man auf jeden Fall so sehen.
Also ich sehe es mindestens auf 3.
Ja, da würde ich mitgehen. Ja, auf der 2 ist auf jeden Fall argumentierbar, meiner Meinung nach. Genau, das war auf jeden Fall Casey Owens gegen Myla Grace. Myla Grace habe ich zum ersten Mal, also ich kannte die vom Namen her halt auch und aus gewissen DMs, die da mal geleakt worden sind. Woran ich ihr keine Schuld gebe oder man ihr auch keine Schuld dran geben sollte, sondern nur anderen involvierten Menschen, aber lassen wir das. Hat die aber zum ersten Mal so richtig Wrestling gesehen und ich war überzeugt, also mir hat es echt sehr gut gefallen. Man muss natürlich dazu auch sagen, sie hatte halt mit Casey Owens dann eine Gegnerin, mit der sie wahrscheinlich schon öfter im Ring stand, die aufeinander ein bisschen eingespielter sind. Was dann der Matchqualität.
Das hat man gemerkt.
Ja, das hat halt der Matchqualität auf jeden Fall halt zugute getan. Aber generell, ich fand es ein gutes Hin und Her. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, so vielleicht sogar leicht so ein bisschen halt, Myla ist der Underdog und Casey ist die erfahrenere, die stärkere. Aber Casey, die kenne ich auf jeden Fall schon mal. Die habe ich sogar auch schon mal live gesehen in England. Und aber Myla hat mich auch überzeugt und dadurch fand ich es ein sehr, sehr anständiges und auch eigentlich ein gutes Match.
Ich muss sogar ehrlich sagen, das Match hier hat mich positiv überrascht. Weil ich vorher, also Casey Owens kenne ich, finde ich auch gut, aber Myla Grace hatte ich vorher noch nicht so die großen Berührungspunkte mit. Ich wusste halt, dass sie bei NXT UK war und so. Aber ich muss sagen, es hat auf mehreren Ebenen gut gepasst. Einmal, wie du schon sagst, hatte man das Gefühl, die beiden haben eine gute Chemie miteinander, was wahrscheinlich daher rührt, dass sie sich auch schon kennen, kommen ja auch beide aus Nordirland, sind in ähnlichen Ligen unterwegs. Das Zweite, was mir gut gefallen hat, ist, dass das so ein geiler Clash der Charaktere war. Du hast halt wirklich die absolut happy-go-lucky Myla Grace, die fast schon von ihrem Erscheinungsbild her und so fast schon so in eine englische Variante von einer Joshi-Wrestlerin geht, finde ich.
Ja.
Und fast schon so was Idolhaftes teilweise hat. Auf der anderen Seite hast du halt eine Casey Owens, die ein Gimmick hat, was fast so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Gimmick, was Tyra Gates und Nikki Foxy, die Fnatics, haben. Also so düster, so ein bisschen in eine, ja, man kann fast schon sagen, postapokalyptische Richtung gehend. Mit einem sehr coolen Facepaint, wie ich finde.
Hat auch fast schon so ein bisschen was, so dystopisch, fast schon so Max the Impeller-Vibe, so vom Look-Paint und sowas halt, ne?
Ja, also das ist wirklich, das finde ich wirklich cool.
Ja, und gefällt mir auch.
Sollte ja auch schon mal bei Euphoria sein, das hat dann nicht geklappt. Ich glaube sogar, dass sie ursprünglich das Match gegen Devlin haben. Was ich mir auch sehr gerne hätte angucken wollen, hat dann, glaube ich, aus privaten Gründen, auf Verletzungen, irgendwie sowas nicht geklappt. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Und also ich fand das hier halt, wie gesagt, hat mich positiv überrascht, war auch ein guter Co-Main-Event, auch in der Länge. Und würde mich sehr freuen, wenn wir die bald wiedersehen.
Sehr, sehr gerne. Also auch sowas wie, ich glaube, Casey Owens gegen Nightshade wäre echt cool.
Auf jeden Fall. Ich finde übrigens lustig, also sie ist ja gestern, glaube ich, auch nur als Casey angetreten. Sie tritt ja teilweise auch als Casey Owens an in UK. Das Lustige ist, es gibt tatsächlich bei TWE einen männlichen Wrestler, der auch Casey Owens heißt.
Das ist witzig.
Also, das habe ich gestern mir wieder so gedacht, so ist irgendwie lustig, dass es. Ich glaube nicht, dass die voneinander wissen.
Vermutlich ehrlich. Das ist halt dann so wie JD Drake in den USA und im UK.
Ja, aber was ich hier halt so, sogar noch lustig finde, ist, dass es halt sogar zwei Menschen ins verschiedene Geschlecht sind.
Ja,
und trotzdem haben die genau, wobei man ja auch sagen muss, okay, Casey ist halt gerade in den USA auch ein beliebter Männername.
Ja.
Wobei meistens eher mit C, aber das gibt's auch mit K. Aber Casey ist gerade in UK, glaube ich, auch ein gar nicht so unbeliebter Frauenname. Auch in 1000 Abwandlungen mit C und nur mit Y und so.
Ja, genau.
Insofern, das ist, es gibt ja auch einfach Namen, die, die bei Männern und Frauen sind, ne, also wie Kim, oder es gibt ja auch zum Beispiel in Italien noch Männer, die Andrea heißen oder so.
Ja, genau.
Das fand ich halt irgendwie so lustig, als ich halt drüber nachgedacht habe, dass da einfach in Red Bank, Tennessee, einer, der von Jane Newman trainiert wurde, auch Casey Owens heißt.
Ist ein sehr lustiger Zufall, tatsächlich, ja.
Ist übrigens der Schützling von Shook D.
Ah, okay.
Also Shook D ist quasi so sein Mentor und auch in den Shows, auch so teilweise bei TWE und so, ich glaube auch teilweise bei Action ist es das so, dass er ihn quasi auf seine Seite führt, sag ich mal.
Ah, okay.
Ja, das ist nur so am Rande, das fand ich ganz witzig.
Finde ich aber einen sehr, sehr coolen, coolen Fact. Danke für diesen Input.
Gerne.
Bevor wir zum Main Event kommen, noch eine ganz lustige Sache, und zwar während dem Women's Match oder ich glaube kurz davor. Kam dann halt ein Dude von gegenüber von der Ringseite auf uns zu oder generell zu den Leuten und hat selbstgedruckte Anti-Sitochi-Plakate oder was, Plakat ist zu viel gesagt, es waren Zettel halt, ne? Uns in die Hand gedrückt. Alle meinte so, ja, hier für das nächste Match und so.
Das war super.
Und ich war schon so, eigentlich erst so, ja, ich will gar nicht so einen Zettel haben, keinen Bock, so weit jetzt hochzahlen. Dann hab ich gesehen so, oh, es ging Sitochi, gib mir 10. war schon lustig, dass er, da hat er wahrscheinlich schön noch am Freitag oder so auf der Arbeit die ganzen Dinger gedruckt.
War super.
Und dementsprechend, genau, war das dann auch der Main Event, und zwar Emil Sitochi kam raus. Ich glaube, der am Anfang ein bisschen verwirrt war, weil er auch so ein bisschen smiley unterwegs war und wahrscheinlich eher als Face gebookt war. Obwohl, nee, so wie er dann gerestet hat und gegen wen er gerestet hat, wahrscheinlich eher doch nicht. Aber mit Emil Sitochi ist der beste Typ, mit dem du es auch machen kannst, weil er ist halt einfach lieb, gehasst zu werden, ne?
Absolut.
Und von daher, also das war jetzt nicht mal so, dass er dann irgendwie pisst oder sowas war, so warum haten die mir jetzt ein, sondern er hat das einfach mit jeder Sekunde genossen, ne?
Ja. Und ja, das war ein sehr lustiger Moment.
Und sein Gegner war dann Tucker aus Nordirland, den wir bei der letzten Show schon gegen Archer gesehen haben. Tucker ist auch für mich so ein bisschen so das von den das männliche Face irgendwie so von Euphoria ja. geworden irgendwie.
Absolut.
Und zu Recht auch, das ist auch ein echt guter Dude. War ja damals ja. schon beim, nicht beim Cruiserweight Classic, beim UK-Tournament war, glaube ich.
Genau.
Und dann halt, so wie 90% aller Leute aus dem Brit Wrestling, außer Chris Brooks, war halt bei NXT UK eine Zeit lang.
Ja.
Und wie das geendet hat, wir wissen es alle. Genau. Und ist dann für mich so ein bisschen eigentlich erst in der Versenkung verschwunden, aber hat so, glaube ich, in den letzten so 1, 2, 3 Jahren so wieder so ein bisschen mehr an Relevanz bekommen. Ist zumindest ja, in meiner Wahrnehmung so.
Ja.
Und ja, die hatten dann ein Match. Ich muss auch sagen, ne, also klar, es ist ja diese Anti-Sitochi-Haltung so ein bisschen halt aufgrund der Sachen, die er halt so von sich gibt und die er halt so gesagt hat und sowas halt. Ich finde aber auch, und damit will ich in keinster Weise diese Aussagen, die der halt getätigt hat, verteidigen. Wobei ich finde, dass die jetzt teilweise auch gar nicht so problematisch waren. Es waren halt ein paar dumme Ansichten und er scheint halt auch einfach so ein selbstverliebter Idiot zu sein. Aber ich finde, man kann auch jetzt so knapp 2 Jahre halt, nachdem das Ganze ist und zumal er sich ja auch entschuldigt hat und halt viele Postings gelöscht hat, finde ich, kann man das jetzt auch mal so langsam so ein bisschen halt ad acta legen.
Man muss halt sagen, man kann ja zu ihm stehen als Typen, wie man will. Ich kenne ihn jetzt ja. natürlich auch nicht persönlich. Ich kann da, dann kann man vielleicht manche Sachen nochmal anders bewerten. Ja. Aber er ist halt ein guter Wrestler und er ist halt jemand, der gerade so dieses Spiel mit dem Publikum, was man da auch gestern gesehen hat, er beherrscht das halt, ne?
Ja, total, auf jeden Fall.
Und deswegen, ja, kann ich schon verstehen, dass man hier so ein Match bucht.
Ja, auf jeden Fall. Also, er ist auch, also wenn, ich habe das. Ich sag das auch seit Jahren, glaube ich, wenn Emil Sitochi Fulltime-Wrestler wäre und Wrestler hauptberuflich wäre und nichts anderes tun wäre, würde, dann wäre Emil Sitochi der beste Wrestler Europas. Der Meinung bin ich wirklich. Und wenn er halt kein Idiot wäre, sag ich mal, ne?
Ja.
Oder zumindest einer der besten Wrestler Europas, ne?
Ja. Ist richtig, ist richtig.
Und ich muss aber sagen, zu dem Match. Es hat am Anfang so ein bisschen gedauert, bis es irgendwie so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, bis es so ein bisschen, dann hat man natürlich ein bisschen auch so ein bisschen auf dieses gespielt, alle finden Sitochi scheiße, da hat Tucker dann halt auch ein bisschen mitgespielt und sowas halt. Und also es hat für mich zumindest so ein bisschen gedauert, bis man so im Match drinnen war halt. Aber dann ab der Mitte oder sowas war es ein gutes Match.
Ja. Da will ich mit dir mitgehen. Da bin ich bei dir. Es hat ein bisschen gebraucht, das ist richtig. Es hat ein bisschen gebraucht, aber irgendwann war es dann auch gut, da bin ich bei dir. Und deswegen sage ich ja, das Zweite, was wir da im Main Event hatten, Co-Main Event hatten, das war vielleicht nicht das bessere Match als dieser Main Event hier. Das ist richtig. Aber es war irgendwie dann kompakter und deswegen könnte man sagen, okay, vielleicht würde man das vorne sehen. Es war aber trotzdem so, dass dieses Match hier hinten raus dann auch mich überzeugt hat und trotzdem immer noch ein gutes Match war und auch ein guter Main Event, ohne Frage.
Definitiv. Es war so ein bisschen, was mich auch ein bisschen so rausgebracht hat, war dieses halt, ich mag das ja nicht, also ich finde es okay, wenn du halt sagst, der Heel macht quasi Ref-Bump, Cheap-Shot und gewinnt dann. Aber ich mag dieses nicht. Hier, es gibt halt Ref-Bump, hier macht Cheap-Shot und gewinnt dann nicht. Weil das lässt irgendwie den Heel teilweise dann manchmal echt wie so einen Idioten dastehen, der halt, okay, ich cheate jetzt, um zu gewinnen, aber ich verliere am Ende trotzdem. Das ist halt ja. so ein bisschen dieses halt, der Heel will smarter sein und halt unfair spielen, ist aber am Ende dann noch größerer Idiot quasi.
Ja, das
wenn,
das,
wenn du verstehst, was ich meine. Also, ist nicht so schlimm, und aber ich persönlich mag das nicht so gerne, aber fand da trotzdem cool, dass Tucker halt gewonnen hat. Und er hat dann halt quasi Tristan Archer für die nächste Show nochmal ausgecallt. Oder nicht für die nächste Show, also für ein zukünftiges Match halt gecallt. Gechallenged.
Ist richtig. Die beiden hatten ja auch schon Match gegeneinander, ne?
Genau, bei der letzten Show, was auch sehr gut war, zumindest in meiner Erinnerung.
Ja, ist richtig. Das war das beste Match, glaube ich, sogar der Show, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ich meine schon.
Ja, und deswegen, ja, insgesamt war das dann auch wirklich ein gutes Ende für die Show.
Ja, würde ich auch sagen, auch so ein kleiner Feel-Good-Moment dann nochmal von der Tucker, der gewonnen hat und dann nochmal die Challenge gemacht hat. Da hatten auch alle dann irgendwie Bock drauf, dass er dann halt Archer dann halt herausfordert. Der war ja bei der Show nicht dabei. Ich finde es aber auch okay, weil in der Woche ist Karat und dann schonst du dich halt vielleicht die Woche vorher nochmal. Ein bisschen.
Ja.
Weil er ja auch in einem wichtigen Match ist beim Karat, sag ich mal. Also
ich weiß auch nicht, ob er nicht auch irgendwo anders gebucht war.
Kann das sein? Das kann natürlich noch hinzukommen. Das ist natürlich auch immer möglich. Archer ist ja auch ein großer Name, der wahrscheinlich viele Bookings hat.
Ja.
Das und ja, da gab es zum Ende nochmal so ein kleines Geburtstagsständchen, nämlich für den Andi, der Promoter der Show, der an diesem Tag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von der Stelle und danke, dass wir mit dir da das feiern durften. Das war auf jeden Fall sehr cool und ja, da habt ihr auch eine gute Show rausgehauen, das möchte ich ja schon mal sagen, das war vielleicht die beste Vorjahr-Show, die ich bis dann gesehen habe.
Ja, ich glaube, ich war ja nur bei der letzten und ich würde auch sagen, dass ich die letzte Show besser fand. Dass ich diese Show besser fand als die letzte, so rum wollte ich sagen. Das war overall einfach, ich hatte damit, ich habe es dir dann abends nochmal geschickt, als ich geschrieben, als ich zu Hause war, so, Entschuldigung. Ich finde, das war einfach ein cooler, runder Abend, der wirklich sehr spaßig war, der einfach total Laune gemacht hat. Und ich sehe es einfach so, das war jetzt einfach so eine kleine Preview einfach für das nächste große für das nächste Catch-Wochenende, nächste Woche. Einfach nochmal so ein kleiner. Ja, natürlich, die beiden haben nichts miteinander zu tun, aber einfach dieser kleine Einstieg, diese kleine Aufwärmung für das kommende Wochenende, einfach so ein bisschen. Und ja. Hat eine Menge Spaß gemacht, war echt cool. Und ja, hatte halt eine gute Zeit und einen schönen Abend einfach.
Ja. Fand ich auch. Das war wirklich eine Show, wo man sagen kann, da ist man zufrieden nach Hause gegangen.
Definitiv. Dazu kommt noch, dass es halt ein sehr kurzer Weg war. Ich war dann schon nicht mal eine Stunde, nachdem die Show vorbei war, schon wieder zu Hause. Das war auch sehr angenehm. Und ja, also wie gesagt, man hat jetzt immer noch kein Return-Date halt angekündigt. Ich denke, das kommt auch man lässt es halt ein bisschen lockerer angehen und macht dann halt nur so, keine Ahnung, so seine 3-4 Dates halt im Jahr. Finde ich aber auch vollkommen fein. Und ja, der Spirit von Euphoria lebt weiter und wenn ihr in der Nähe wohnt, also so im Raum Köln oder sowas halt, und ihr Wrestling mögt, dann geht gerne mal zu den Shows. Würde mich da auch irgendwie freuen, wenn da mehr Leute hingehen würden. Das gönne ich denen wirklich sehr. Und ich werde sicherlich auch beim nächsten Mal wieder am Start sein. Und ja, Sebastian, hast du noch abschließend irgendwas zu sagen zu der Show, bevor wir das Ding hier abrunden?
Also ich muss sagen, dass das Lust auf mehr gemacht hat, dass ich hoffe, dass wir bald eine Euphoria-Show sehen werden.
Ja.
Und in dem Sinne, ja, macht weiter. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn es teilweise schwer ist. Und ich glaube, wir werden immer gerne zu euch kommen, wenn wir die Zeit dafür finden.
Definitiv. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann an der Stelle auch nochmal Danke an das ganze Euphoria-Team, dass sie diese Show hier auf die Beine gestellt haben, trotz Geburtstag, wo man sicherlich auch gerade an seinem 30. sicherlich andere Sachen zu tun hat oder andere Sachen gerne machen möchte, würde, was auch immer. Danke auch an dich, Sebastian, dass du Zeit hattest für die Aufnahme und auch für den netten Showabend dann gestern.
Ja, und vielen Dank auch an dich, dass du mitgekommen bist. Ich hatte ja auch meine Cousine und ihren Freund dabei, die hatten auch sehr viel Spaß. War ein sehr schöner Abend.
Dem würde ich zustimmen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Ausgabe des Independent Circuits im Catch Club. Wenn ihr nächste Woche beim Karat sein solltet, so wie Sebastian und ich und natürlich auch der Rest von unserem Catch Club Team, dann sagt gerne Hallo. Wir freuen uns über jede Interaktion mit jedem. Reden gerne über Wrestling, wir lieben Wrestling und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.